就这样。
Wie erzielt man positive Renditen nach Inflation? Im Bondbereich wird das immer schwieriger. Damit spielt ein Aktieninvestment auch für vorsichtige Investoren, private wie institutionelle, eine immer größere Rolle. Um den damit einhergehenden höheren Kursschwankungen zu begegnen, werden defensive Aktienengagements gesucht. Damit rücken Dividendenstrategien in den Fokus. Sie zeichnen sich in der Regel durch eine geringe Volatilität aus und erwirtschaften gleichzeitig eine laufende Rendite durch eine stabile Dividendenpolitik. Diese Strategien erfordern eine hohe Kompetenz und Expertise, um nachhaltig diese risikoadjustierten Renditen zu erzielen. Es freut mich, dass zu diesem Thema Guy Wagner, Chefanlagestratege von Banque de Luxembourg, live aus Luxemburg zugeschaltet ist. Herr Wagner, ein herzliches Grüß Gott nach Luxemburg.
Grüß Gott.
Herr Wagner, Sie sind ausgewiesener Experte und bereits seit 1986 für die Banque de Luxembourg tätig und blicken damit auf über 35 Jahre Erfahrung zurück. Ihr Thema in unserem heutigen Fonds im Fokus, BL Equities Dividend, qualitativ hochwertige Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten. Das Interview führt Stefan Schrödel, Senior Analyst bei Fonds Consult Research. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Schrödel.
Hallo, Herr Schmidt.
Herr Wagner, Herr Schrödel, Bühne frei für Sie.
Herr Wagner, grüß Gott auch nochmal von meiner Seite.
Grüß Gott, Herr Schrödel.
Dividendenansätze sind ja in der Regel eine Kombination aus den Faktoren Dividendenrendite, Dividendenwachstum, Dividendenkontinuität, hier das Stichwort Dividendenaristokraten oder auch der Ausschüttungsquote. Worauf sollte man generell und vor allem im aktuellen Kapitalmarktumfeld Ihrer Meinung nach den Schwerpunkt legen?
Ich würde sagen, auf den Aspekt Dividendenkontinuität und wenn möglich Dividendenwachstum. Also jetzt nicht unbedingt die Werte kaufen mit den optisch höchsten Dividendenrenditen, aber ich glaube schon, dass die Faktoren Kontinuität und Wachstum bei den Dividenden extrem wichtig sind.
Unter den Dividendenfonds scheint sich ja in der Finanzmarktkrise und vor allem auch mit den Nahtoderfahrungen im Bankensektor ein Wandel vollzogen zu haben. Der Schwerpunkt liegt mehr auf den Faktoren Qualität oder Profitabilität und weniger auf der Maximierung der Ausschüttungsrendite. Ist das Ihrer Einschätzung nach auch der Weg für die nächsten 10 Jahre?
Ich glaube schon, dass der Schwerpunkt sollte immer darauf liegen, dass man qualitativ hochwertige Unternehmen kauft. Das dann spezifisch für einen Dividendenfonds, dass man dann natürlich auch versucht, innerhalb dieser qualitativ hochwertigen Unternehmen zu finden, die wenn möglich eine einigermaßen attraktive Dividendenrendite zu erzielen. Das ist dann die nächste Etappe. Aber der erste Ansatz sollte immer sein, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen. Und ich glaube, das ist heute wichtiger denn je.
Insbesondere, da die Faktoren Qualität und Profitabilität ein enormes Re-Rating erfahren haben im aktuellen Zyklus, stellt sich natürlich die Frage nach den Bewertungen. Auf welcher Free Cashflow Yield notiert beispielsweise Ihr Fonds aktuell?
Beim klassischen Free Cashflow Yield liegt jetzt etwas unterhalb 4%, also bei ungefähr 3,9%. Mit den Bewertungen ist das sowieso allgemein so eine Sache. Es ist natürlich sind die Bewertungen allgemein und natürlich auch vor allem für qualitativ hochwertige Unternehmen höher als jetzt der langfristige Durchschnitt. Aber man muss das immer wieder etwas relativisieren, dadurch, dass ja auch die Zinsen extrem niedrig sind. Und bei jedem Bewertungsmodell spielen natürlich die Zinsen eine extrem wichtige Rolle.
Vielleicht können wir das Thema Qualität noch ein bisschen ausführen. Damit ein Geschäftsmodell über einen Burggraben verfügt, muss es in der Regel ja Wettbewerbsvorteile haben. Das können Netzwerkeffekte sein, das können hohe Wechselkosten sein, das kann aber auch eine starke Marke sein. Worauf legen Sie da besonderen Wert?
Ja, im Moment sind das natürlich oft dann diese sogenannten Intangibles, diese immateriellen Werte, also eine Marke, solche Sachen. Daraus ergibt sich dann natürlich auch für viele Unternehmen die anderen Wettbewerbsvorteile, die Sie teilweise jetzt genannt haben, also Kostenvorteile oder ein extrem gutes Vertriebsnetzwerk. Ich würde sagen, im Moment in diesem Umfeld sind natürlich immaterielle Werte, wie gesagt, wie Marken und so weiter, extrem wichtig.
In den Zeiten der Disruption findet man ja viele marktdominante Unternehmen ja vor allem in Segmenten, die nicht gerade für ihre Ausschüttungspolitik bekannt sind. Stellt es einen Ansatz wie Ihren vor besondere Herausforderungen?
Nein, eigentlich nicht. Also wir suchen ja jetzt auch nicht unbedingt die Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Wir suchen eben spezifisch diese qualitativ hochwertigen Unternehmen, die eben auch für Kontinuität stehen, was ihre Dividendenpolitik angeht. Und wenn die jetzt nicht die allerhöchsten Ausschüttungsraten haben, dann ist das ja eher sogar beruhigend, weil man dann sich eigentlich auch verlassen kann, dass entweder die Ausschüttungsrate nochmal steigt oder wenn irgendwann mal die Gewinne etwas sinken sollten, dass dann trotzdem die Dividende nicht gekürzt werden.
Können Sie vielleicht mal ein, zwei Unternehmensbeispiele nennen?
Ja, also Unternehmen, die schon sehr lange in dem Fonds sind, sind Unternehmen wie Microsoft oder Nestlé oder L'Oréal. Oft hat man ja den Eindruck, dass für viele Investoren das jetzt irgendwie langweilige Unternehmen sind und dass man dann eher eine Tesla und so weiter sich dafür interessiert. Aber das sind Unternehmen, die sich eben dadurch hervortun, dass sie diese Wettbewerbsvorteile haben, dass sie eine extrem hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Und das ist nun mal ausschlaggebend, wenn man langfristig Erfolg als Aktionär haben möchte. Und das sind auch Unternehmen, die sich immer wieder in Fragen stellen und wo Innovation sehr wichtig ist. Und wenn Sie jetzt die letzten Resultate zum Beispiel von Nestlé sich ansehen, dann sind Sachen wie Nespresso oder alles, was Tiernahrung ist, das wächst zweistellig. Also das sind über 10%. Und was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, dass diese Unternehmen eben durchaus nicht langweilig sind, dass sich eben auch das durchaus zeichnen, dass sie konstant ihre Produkte, ihre Dienstleistungen überschauen, verschiedene Sachen, zum Beispiel in Nestlés Fall, dann abstoßen, wenn das nicht mehr zeitgemäß ist und sich wirklich immer wieder darauf konzentrieren, wo ihre Wettbewerbsvorteile liegen und in diese Bereiche auch ganz konsequent dann investieren.
Führt diese strikte Fokussierung auf Qualität, Sie hatten jetzt beispielsweise Nestlé angesprochen aus dem Consumer Staples Bereich oder Microsoft aus dem Technologiebereich, eben gerade zu einer Sektorkonzentration auf diese beiden Sektoren, also eventuelle Klumpenrisiken?
Es ist natürlich oft so, dass man, wenn man diese Art Unternehmen kaufen möchte und dann, wie gesagt, auch diese Dividendenkontinuität und sucht, dann sind zum Beispiel Bereiche wie der Basiskonsum, Güterbereich, hat man natürlich dann Tendenz in diesem Bereich vielleicht eine etwas höhere Gewichtung zu haben, weil der sich extrem gut dafür eignen, weil die Geschäftsmodelle dieser Firmen eben nicht sehr stark von der Konjunktur abhängen, weil diese Unternehmen oft sehr stark gemacht haben und natürlich dann auch von der Globalisierung und der Entstehung einer Mittelklasse in den Schwellenländern extrem stark profitieren. Das ist schon richtig, dass man dann verschiedene Sektoren eher bevorzugt. Es kommt auch noch dazu, dass wir allgemein in unserer Aktienmethodologie, das gilt natürlich dann auch spezifisch für den Bearded Dividend, dass wir eigentlich verschiedene Bereiche, verschiedene Sektoren eigentlich eher außen vor lassen, weil das eher Sektoren sind, wo wir sagen, entweder können wir die Unternehmen in diesen Sektoren nicht bewerten, das gilt dann eher für Banken oder Versicherungen, oder weil das Sektoren sind, wo es extrem schwierig ist, Unternehmen zu finden, die dauerhafte Wettbewerbsvorteile haben. Sagen wir Telekommunikationsbereich oder diese extrem zyklischen Bereiche. Das sind eigentlich alles oft Unternehmen, die sind eher Price Taker als Price Maker. Also die haben eine relativ schwache Pricing Power, wenn man so will. Die müssen sich eigentlich immer wieder adaptieren. Und wo wir als Konsumenten eigentlich in den Bereichen eher den billigsten Anbieter suchen. Und diese, wie gesagt, diese Sektoren, die haben wir allgemein, die lassen wir in unseren Aktienfonds außen vor. Und das gilt dann auch für den Equity Dividend. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir eigentlich eher in Bereiche investieren wie den Konsumgüterbereich, sei das jetzt zyklische Konsumgüter wie LVMH oder L'Oréal oder eben Basiskonsumgüter wie Nestlé oder Unilever, Technologie, Gesundheitswesen, Industrie. Das sind eigentlich die Bereiche, in die wir bevorzugt investieren.
Können Sie es mal prozentual benennen, zum Beispiel für den Basiskonsumbereich, wie viel der Fonds da investiert hat aktuell?
Ich würde sagen, das liegt jetzt bei über 20%.
Die Corona-Krise hat ja viele Dividendenansätze einem Lackmustest unterzogen. Es gab Dividendenkürzungen, Dividendenaussetzungen. Wie waren Sie von der Krise betroffen im Fonds konkret und ja, wie sind Sie durch die Monate durchgekommen?
Eigentlich sehr gut. Also wir hatten in dem Fonds, im Moment haben wir 32 Werte nur, also wir bevorzugen relativ konzentrierte Fonds. Und diese Werte hatten im Durchschnitt ein organisches Wachstum trotzdem letztes Jahr von 2%. Und es waren auch nur zwei Werte, die eine Dividendenkürzung vorgenommen haben. Eins von diesen Werten war LVMH, was ja wirklich keine Probleme hat. Die haben das, glaube ich, einfach nur aus Vorsicht gemacht. Aber wie gesagt, von den 32 Werten waren nur zwei, die die Dividende gekürzt haben. Im Durchschnitt hatten diese 32 Unternehmen ihre Dividende um 6% erhöht.
32 Werte ist ein sehr konzentriertes Portfolio. Ist es auch nochmal diesem hohen Qualitäts-Profitabilitätsfokus geschuldet oder ist es einfach Ihr Ansatz, dass man sagt, man will auch so hohe Einzeltitelgewichtungen dann eingehen?
Ja, es ist schon so, dass wir eigentlich keinen großen Sinn darin sehen, jetzt zu diversifizieren, nur um zu diversifizieren. Also bei 32 Werten hat man trotzdem eine relativ große Diversifikation. Und für uns ist extrem wichtig, dass wir die Werte, die wir in unseren Portfolios haben, extrem gut kennen und extrem gut auch verfolgen können. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss dann wieder, dass wir nicht allzu viele Werte in unseren Fonds haben möchten. Und das gilt für alle unsere Aktienfonds. Das gilt nicht nur für den Benefizgewinner.
Die durchschnittliche Halteperiode wird auch dementsprechend lang dann sein, vermute ich.
Ja, die liegt normalerweise über 5 Jahre. Und das sind auch verschiedene Unternehmen. Wir haben den Fonds ja Ende 2007 aufgelegt. Verschiedene Unternehmen sind seitdem in dem Fonds. Also es ist schon so, dass wir die Werte, die wir kaufen, versuchen langfristig zu halten. Wir sehen nun mal den Aktienkauf als eine langfristige Unternehmensbeteiligung. Und in dem Sinne ist es ja auch dann logisch, dass man versucht, so wie ein Unternehmer natürlich seine Beteiligung ja auch nicht nach 3 Monaten oder nach einem Jahr schon wieder verkauft, versuchen wir eigentlich diese Denkweise zu übernehmen.
In einem Umfeld steigender Inflationsraten suchen viele Investoren ja auch nach kompensierenden Investments. Können Dividendenfonds das leisten?
Ja, es ist eine interessante Frage. Ich glaube schon, und das hat eigentlich die Vergangenheit auch gezeigt, dass eben gerade die qualitativ hochwertigen Unternehmen eigentlich einen gewissen Inflationsschutz bieten, dadurch, dass sie eben, weil sie starke Marken oder andere Wettbewerbsvorteile haben, höhere Kosten an ihre Kunden weitergeben können. Deshalb in dem Sinne, sei das jetzt wiederum im Basiskonsumgüterbereich oder sei es in der Technologie oder in anderen Bereichen, eben diese Unternehmen können das, während andere Unternehmen können das weniger. Und bei den Unternehmen schlagen sich dann höhere Kosten auf niedrigere Margen aus. Und das ist natürlich für die Aktionäre weniger interessant. Was wir nicht tun und weder in diesem Fonds noch in anderen Fonds, ist, dass wir jetzt plötzlich Rohstoffproduzenten kaufen, weil die eben wiederum absolut nicht in unsere Anlagemethodologie passen. Das sind nun mal Price Takers. Wir versuchen Price Makers zu kaufen. Und wie gesagt, in dem Sinne, die klassischen Inflationswerte, die man dann heutzutage oft hört, eben, dass man jetzt Rohstoffe kaufen soll und Rohstoffproduzenten. Also für uns kommt das nicht in Frage.
ESG-Kriterien spielen ja eine immer wichtige Rolle für Investoren. Auch durch die Offenlegungsverordnung ist das Thema auch nochmal forciert worden. Auch unter den Dividendenfonds gibt es ja mittlerweile schon explizite ESG-Ansätze, die dann auch, das machen Sie ja vom Ansatz her, Energie und Rohstoffe oftmals ausschließen aus ESG-Gesichtspunkten. Wie gehen Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
Ja, das ganze ESG-Thema wird natürlich bei uns auch immer wichtiger. Wir haben 2017 als Investmentgesellschaft die UNPRIs, also die United Nations Principles for Responsible Investing, unterschrieben und versuchen das jetzt kontinuierlich in unseren Investmentprozess einzubauen. Also wir arbeiten mit verschiedenen Anbietern zusammen, was jetzt ESG-Material, ESG-Research angeht. ESG ganz konkret in unseren Bewertungsmodellen, im Cost of Equity, spielt das eine Rolle. Das heißt, die Unternehmen, die ein ESG-Rating haben, was vielleicht etwas weniger gut ist, für die benutzen wir einen höheren Cost of Equity, was sich dann auf eine niedrigere Bewertung niederschlägt. Und umgekehrt die Unternehmen, die sehr gut, was ESG angeht, dastehen, die profitieren dann von einem etwas niedrigeren Cost of Equity und das automatisch natürlich dann eine höhere Fair Value. Also ganz konkret heißt das, dass eben all diese Sachen versuchen wir kontinuierlich in unseren Investmentprozess einzubauen. Aber wir wollen auch etwas machen, was Sinn macht. Im Moment in diesem Bereich gibt es sehr, sehr viele Meinungen. Vieles ist extrem subjektiv. Also wir wollten es schon so machen, dass wir auch jetzt nicht unbedingt so ein Schwarz-Weiß-Denken übernehmen, wo wir sagen, wir dürfen jetzt keine Tabakwerte oder sowas haben. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten es eher kontinuierlich umsetzen. Wir haben auch jetzt das Proxy Voting, das heißt, wir wählen auch was jetzt bei den Aktionärsversammlungen. Also wie gesagt, nach und nach, Step by Step, wird ESG auch in unseren Portfolios eine immer größere Rolle spielen.
Haben Sie aktuell Tabakwerte im Portfolio, die ja auch unter Basiskonsum fallen und ja auch zu den treuen Dividendenzahlern gehören, historisch?
Ja, wir haben Philip Morris im Portfolio. Und wir haben bei all diesen Werten, und wenn man sich auch zum Beispiel Philip Morris ansieht, die werden auch von verschiedenen ESG-Anbietern jetzt relativ gut bewertet. Man kann jetzt von Tabak halten, was man will, aber innerhalb ihres Bereiches versuchen sie auch trotzdem jetzt Fortschritte zu machen. Und wir haben das eigentlich lieber, als zu sagen, okay, Tabakwerte darf man sowieso nicht anfassen und das ist vergebliche Mühe und wir lassen die außen vor. Das ist, wie gesagt, wir würden eigentlich ein solches Denken eher vermeiden.
Also die ESG-Kriterien werden schrittweise implementiert. Es wird kein eigenständiges BL-Dividends-ESG-Produkt geben, ist zumindest nicht geplant.
Nein, weil das würde ja immer heißen, dass wir ein Barel Equities Dividend ESG und dann daneben ein Barel Equities Dividend, das würde ja eigentlich im Umkehrschluss heißen, dass der eine, was ESG angeht, schlecht ist und der andere ist gut. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ESG, wir nehmen das wirklich sehr ernst und man muss das ja sowieso heutzutage in unserem Metier sehr ernst nehmen. Aber wie gesagt, wir wollen etwas machen, was und dass wir auch glauben, was uns logisch erscheint. Und das heißt, dass wir, wie gesagt, diese Sachen nach und nach implementieren.
Sie hatten vorhin Dividendenwachstumsrate im letzten Jahr von 6% angesprochen fürs Portfolio. Jetzt, wenn wir mal Überschlagsrechnung machen, was die Renditeerwartung für einen Fonds sein kann, dann haben wir zum einen das Gewinnwachstum bzw. Dividendenwachstum, wir haben die Dividendenrendite und halt noch die Multiple Expansion oder eben auch nicht. Können Sie uns vielleicht mal so eine Benchmark geben, was für eine Renditeerwartung im Portfolio aktuell steckt auf Basis dieser drei Faktoren?
Das ist ehrlich gesagt ist extrem schwer zu sagen, weil Sie haben es ja selbst gesagt, also die Bewertungen, schwierig jetzt vorauszusehen, in welche Richtung die gehen. Man kommt natürlich nicht an der Tatsache vorbei, dass die Bewertungen heutzutage relativ hoch sind. Die durchschnittliche Dividendenrendite des Fonds liegt noch bei etwas über 3%. Also das, wenn man eigentlich nur von der Dividendenrendite ausgeht, dann wäre das das. Das Wachstum, wie gesagt, das sind schon alles Unternehmen, die die Dividende, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch erhöhen werden. Aber wie sich im Endeffekt diese verschiedenen Faktoren zusammensetzen werden und was das im Endeffekt als Rendite ergeben wird. Ich glaube, das ist müßig darüber zu reden. Was für uns immer wieder wichtig ist, auch, und das hat man auch bei diesem Fonds, sieht man das, hat man das auch letztes Jahr sehr gut gesehen, dass das der Fonds hat sich, wie gesagt, der wurde 2007 aufgelegt, er hat sich noch jedes Mal, wenn größere Aktienkorrekturen stattfanden, hat der Fonds sich weit besser behauptet als seine Konkurrenten oder respektive als sein Benchmark. Das ist für uns extrem wichtig, weil wir waren vorhin eine Abteilung einer Privatbank. Das heißt, sie haben dieses DNA von Privatkunden noch relativ stark verinnerlicht. Und bei Privatkunden ist relative Performance ist ja sehr schön, aber vor allem in schlechten Zeiten erwarten die von ihrem Anleger, dass ihr Kapital einigermaßen ordentlich geschützt wird. Und für uns war immer diese Idee extrem wichtig, dass wir gesagt haben, wir suchen jetzt nicht in guten Zeiten unbedingt die allerhöchste mögliche Rendite, aber wir wollen in schlechten Zeiten, wollen wir, dass der Fonds und dass der Drawdown weit niedriger ist als beim Index oder bei der Konkurrenz. Weil es ist nun mal diese asymmetrische Beziehung zwischen Risiko und Rendite. Wenn Sie 50% verlieren, müssen Sie schon wieder 100% gewinnen, um auf Ihre Füße zurückzufallen. Und wir wollen eben, wenn möglich, versuchen wir immer wieder, wenn in schlechten Aktienphasen, dass wir die Verluste so niedrig wie möglich zu halten. Und das hat der Fonds bis jetzt jedenfalls jedes Mal geschafft. Und das war auch letztes Jahr in der schwierigen Phase wiederum der Fall. Aber wie gesagt, was jetzt der Fonds jetzt über die nächsten Jahre an Rendite erwirtschaften kann, das hängt von so vielen Sachen ab, dass es extrem schwierig ist, da eine konkrete Vorhersage zu machen.
Vielleicht nochmal zum Abschluss. Diese Downside Protection ist aber mit Vollinvestition auch erreicht worden. Oder wird die Cashquote auch aktiv gesteuert im Fonds?
Nein, ich würde sagen schon, das ist ein Aktienfonds und ein Aktienfonds sollte trotzdem irgendwo zwischen 95 und 100% investiert sein.
Herr Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, schön.
Herr Wagner, ich darf Sie noch mal herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen.
Ich kann Sie gut verstehen, ja.
Wunderbar. Dann steigen wir gleich in die Beantwortung der Fragen ein. Es ist ja auch schon kurz im Video angeklungen, die Märkte befinden sich überwiegend auf Allzeithochs. Die Bewertungen sind mittlerweile ja, ziemlich ambitioniert, alles andere als günstig. So, wie sieht es bei Ihrem Fonds im Vergleich zur eigenen Historie aus?
Ja, ist natürlich auch bei unserem Fonds so, dass die Bewertungen mittlerweile höher sind als in der Vergangenheit oder höher als, sagen wir mal, der historische Durchschnitt. Ich habe ja vorhin gesagt, die Free Cashflow-Rendite liegt etwas unterhalb 4%, bei ungefähr 3,8, 3,9%. Das ist eigentlich ein Wert, der liegt nahe an dem des Gesamtmarkts, wobei ich immer wieder darauf hinweisen würde, dass wir jedenfalls glauben, dass die Qualität der Unternehmen im Fonds deutlich höher angesehen werden kann als die des Gesamtmarkts. Also in dem Sinne, natürlich, niemand kommt an der Tatsache vorbei, dass wir hatten jetzt fast 10, 12 Jahre Aktienhaus mit ein paar kurzen Unterbrechungen. Und natürlich, die Bewertungen sind relativ hoch. Und das gilt, wie gesagt, auch bei dem Fonds. Sie liegen über dem historischen Durchschnitt.
Schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Es kommt eine Frage rein. Und zwar das Thema, wir sehen ja gerade, dass die amerikanische Notenbank eigentlich zunächst früher als bisher erwartet und gehofft angekündigt hat, in 2023 erste Zinsschritte zu machen. Wie ist da so Ihre Einschätzung, was das Zinsumfeld betrifft?
Ja, das Zinsumfeld ist, meine Einschätzung ist eigentlich so, dass wir haben niedrige Zinsen. Und wir haben eben auch ein Problem, dass wir eben diese massive Verschuldung haben und vor allem natürlich Staatsverschuldung haben. Und das würde ja eigentlich dann heißen, dass wir uns auch keine größeren, bedeutend höheren Zinsen leisten können, weil dann würde das Problem der Verschuldung ein echtes Problem werden. Im Moment ist es eigentlich kein Problem, weil die Schuld fast nichts kostet. Und das ist die eine Seite der Geschichte. Und die andere Seite der Geschichte ist eben, dass wir im Moment jedenfalls etwas Inflationsdruck haben. Und dass natürlich dann die Zentralbanken etwas mehr unter Druck stehen, dass sie sagen, okay, wir können auch nicht die Inflation jetzt unbegrenzt nach oben schießen lassen. Und im Moment sind eben die Zentralbanken zwischen diesen zwei Faktoren. Sie sind, glaube ich, jetzt die letzten Jahre immer mehr so programmiert worden, dass sie die Deflation als das große Problem und als die große Gefahr ansehen und die Inflation eigentlich nicht. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass die Zentralbanken eben versuchen, eine Zinserhöhung so weit wie möglich hinauszuzögern. Aber ganz ehrlich gesagt, ich wundere mich immer, was die, auch letzte Woche, was der Markt dann aus einer wirklich eigentlich unbedeutenden Geschichte eine Riesengeschichte macht. Ob jetzt die Zentralbank die Zinsen 2023 in kleinen Schritten erhöht oder etwas früher oder etwas später. Ich glaube, das sollte eigentlich für einen langfristigen Anleger ist eigentlich keine sehr, sehr wichtige Frage. Aber wie gesagt, ich gehe schon davon aus, dass die Zentralbanken eben versuchen diese Gratwanderung zwischen einerseits nicht den Eindruck zu hinterlassen, dass sie die Inflation nicht ernst nehmen, aber auf der anderen Seite natürlich auch versuchen müssen, dass die Kosten der Verschuldung jetzt nicht zu schnell wächst und dass sie irgendwo diese Gratwanderung versuchen hinzubekommen. Ob sie das im Endeffekt, ob das ihnen gelingt, das ist eine andere Frage.
Gut, Sie sind ja indirekt schon, wenn Sie so wollen, auf das Thema Inflation eingegangen. Hierzu eine Frage, die gerade reingekommen ist. Wie schätzen Sie selbst das Thema Inflation ein? Ist es aus Ihrer Sicht auch nur ein vorübergehendes Phänomen, Stichwort Basiseffekt? Oder könnte die Inflation auch überraschend länger anhalten? Und wenn dies der Fall wäre, sind eigentlich zwei Fragen. Wie sehen Sie dann die Implikation auf das Portfolio?
Ja, was die Inflation angeht, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich in letzter Zeit viel damit beschäftigt und auch mit vielen sogenannten Experten darüber gesprochen. Und meine Schlussfolgerung ist eigentlich zu sagen, dass jedermann, der sagt, ich habe eine hundertprozentige Überzeugung, es kommt zu einer dauerhaft höheren Inflation oder ich bin 100% davon überzeugt, dass die Inflation nur temporär ist, dem mangelt es an Bescheidenheit, weil im Moment kann man eigentlich keine klare Antwort auf diese Frage geben. Es gibt weiterhin natürlich diese mehr eher Deflation oder jedenfalls diese inflationären, deflationären Trends und es gibt natürlich auch im Moment in der Zwischenzeit auch genügend Argumente für jene, die sagen, nein, die Inflation wird jetzt dauerhaft steigen. Das heißt, im Moment ist es wirklich sehr schwierig. Was man ihm sagen kann, ist, den Inflationsdruck, den wir jetzt haben, der wurde ja teilweise auch erwartet und deshalb nimmt der Anleihenmarkt ihn bis jetzt ja auch noch relativ gelassen hin, weil wir haben jetzt in der Zwischenzeit, vor zwei Wochen kam die amerikanische Inflation 5% und trotzdem ist der 30-jährige Zins jetzt, gestern war er so kurzfristig sogar unter 2% gefallen. Das würde ja eigentlich, das passt nicht zusammen. Und das zeigt ja eigentlich, dass der Anleihenmarkt entweder nicht mehr funktioniert oder die Inflationsgefahr im Moment jetzt nicht so langfristig nicht so groß, als langfristig nicht so bedeutend einschätzt. Weil im Moment, wie gesagt, die Inflation, die wir sehen, die kommt ja teilweise auch vom Basiseffekt und die Rohstoffe, die gestiegen sind, ist natürlich auch so, dass jetzt eine größere Nachfrage auf ein Angebot trifft, was vielleicht etwas runtergeschraubt wurde und nicht so schnell kurzfristig wächst. Aber wie gesagt, das wird im Moment jedenfalls vom Anleihenmarkt ja eher als temporär angesehen. Mittelfristig das Inflationsrisiko, und das ist ja auch der Grund, warum es so schwierig ist, eine Frage, die nach der Inflation jetzt 100% beantworten zu können, ist eben die ganze Psychologie. Wenn natürlich sei es bei den Konsumenten, den Produzenten und so weiter, plötzlich eine Inflationspsychologie einsetzt, dann könnte das eine Art Dominoeffekt bewirken, und das würde dann vielleicht zu einer langfristig höheren Inflation führen. Die andere große Frage ist natürlich diese ganze jetzt Fiskalpolitik. Wir haben seit der Krise 2008, 2009 war ja eigentlich die Geldpolitik, die versuchte, die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten und so weiter. Aber die Fiskalpolitik wurde nicht extrem eingesetzt. Jetzt sieht es ja so aus, dass man auch die Fiskalpolitik extrem oder intensiver einsetzen wird mit großen Programmen und so weiter. Und das natürlich würde mittelfristig den Inflationsdruck erhöhen. Aber wie gesagt, eine hundertprozentige Antwort im Moment kann man, glaube ich, einfach auf diese Inflationsfrage nicht geben. Ich würde sagen, ich habe das ja auch vorhin bei den Fragen versucht, so zu beantworten. Für den Fonds ist es so, dass, und das ist auch historisch belegt, dass eigentlich qualitativ hochwertige Unternehmen, Aktien, eigentlich einen gewissen Inflationsschutz darstellen, weil wenn die Inflation steigen sollte, dann ist das natürlich so, dass man sich fragen kann, welche Unternehmen können diese steigenden Kosten an ihre Kunden weitergeben über höhere Preise? Und deren Gewinnmargen kommen natürlich dann nicht unter Druck. Und welche Unternehmen können das nicht? Und die müssen das eher über niedrigere Gewinnmargen auffangen. Und das ist eben, glaube ich, bei qualitativ hochwertigen Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen. Solche Unternehmen können das eher. Die haben diese Pricing Power. Die können die Preise erhöhen und können das, wie gesagt, an die Konsumenten weitergeben. Deshalb kann man das auch historisch belegen, dass eben qualitativ hochwertige Unternehmen einen gewissen Inflationsschutz darstellen. Und wie gesagt, wir setzen eigentlich nur auf diese Art Unternehmen.
Vielen Dank. Das ist im Grunde genommen auch eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Sind denn die Geschäftsmodelle von heute noch so robust, wie sie es vor 10 oder 15 Jahren waren? Ja, das ist mal der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil: muss man deshalb auch bei einem sehr konservativ gemanagten Fonds, eben wie dem BL Equities Dividend, etwas an der Herangehensweise ändern und flexibler agieren?
Also ich glaube schon, dass die Geschäftsmodelle, also die Frage nach dem, sind die Geschäftsmodelle robust? Ich glaube, vorhin wurde es ja erwähnt, ich habe 86 in dieser Branche angefangen und in den 90er Jahren fing es ja dann eigentlich richtig mit der technologischen Revolution, der technologischen Entwicklungen, die immer rasanter wurden, an. Und seitdem kommt eigentlich immer diese Frage, sind Geschäftsmodelle noch so robust wie früher? Und ich glaube, man kann das, muss man das differenziert betrachten für verschiedene Unternehmen. Und wie gesagt, da komme ich immer wieder auf diese Wettbewerbsvorteile zurück. Muss man sich die Frage stellen, sind deren Wettbewerbsvorteile jetzt durch Technologie und so weiter in Frage gestellt? Und bei verschiedenen Unternehmen ist das ganz klar der Fall und bei anderen Unternehmen ist das eben nicht der Fall. Und wir versuchen natürlich, das ist ja auch unsere Aufgabe als Anleger, dass wir versuchen, eben die Unternehmen im Fonds zu haben, wo wir glauben, deren Geschäftsmodelle sind durch die Technologie jetzt nicht in Frage gestellt. Und im Gegenteil, diese können sogar diese Technologie nutzen, um vielleicht ihre Gewinnmargen noch weiter zu steigern. Und wenn man sich Ergebnisse von Unternehmen wie L'Oréal oder auch Nestlé ansieht, die wachsen schon, immer noch verschiedene Bereiche wachsen im zweistelligen Bereich. Und das sind, wie gesagt, das zeigt ja eigentlich, dass das Geschäftsmodell immer noch robust ist oder sogar vielleicht sich noch weiter verbessert hat. Deshalb glaube ich, wie gesagt, hängt das von Unternehmen zu Unternehmen ab. Für unser Unternehmen glaube ich, dass die Geschäftsmodelle immer noch robust sind. Und wie gesagt, Sie haben es richtig gesagt, ist ein in dem Sinne sehr konservativ gemanagter Fonds, sehr konservativ. Das klingt dann manchmal auch wieder langweilig und so weiter. Aber die Idee ist zu sagen, dass wir mit dem Fonds versuchen, langfristig für die Anleger, die im Fonds sind, eine gute Rendite zu erwirtschaften und auf der anderen Seite aber auch versuchen, eben größere Verluste zu vermeiden. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir in dem Sinne an unserer Herangehensweise irgendwas ändern wollen. Wir wollen, wie gesagt, weiterhin auf diese qualitativ hochwertigen Unternehmen setzen. Natürlich, wenn wir sie kaufen, versuchen wir nicht zu teuer zu zahlen. Wir haben Bewertungsmodelle für alle unsere Unternehmen. Und aber sonst glaube ich nicht, dass wir an unserer Herangehensweise irgendwas ändern werden.
Das heißt, im Ergebnis, Sie hatten es ja auch im Interview angesprochen, dass Sie ein sehr konzentriertes Portfolio haben, aktuell 32 Titel, dass es Ihnen im Grunde genommen für diese Anzahl von Titeln gelingt, eben Unternehmen mit weiterhin sehr attraktiven Geschäftsmodellen zu finden und die eben auch nachhaltig eben dieses Geschäftsmodell entsprechend ausfüllen. Kann man das so
Ja,
als
und
Zusammenfassung sagen?
das ist richtig und das ist auch der Punkt, der in Bezug auf Ihre Frage nach den Bewertungen ist es ja auch so und das ist schon wichtig, dass man bei diesen Unternehmen eben, weil sie eine sehr hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften, ist manchmal auch, wenn sie dann manchmal optisch etwas teurer wirken als ein vielleicht qualitativ weniger gutes Unternehmen, wenn man ein einfaches Kursgewinnverhältnis oder zugrunde legt. Aber diese höhere Bewertung ist oft mehr als gerechtfertigt und über einen relativ mittleren bis langen Zeitraum wird trotzdem das Unternehmen, auch wenn sie es am Anfang vielleicht etwas teurer bezahlt haben, wird das Unternehmen mit der höheren Eigenkapitalrendite die bessere Anlage sein.
Okay, vielen Dank. Noch eine Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber sehr ins Detail geht. Wie wichtig ist denn heute Bilanzqualität? Ja, vor dem Hintergrund, dass der Zins nahe Null ist, damit das Kapital nichts mehr kostet und wahrscheinlich auch Kapital weiterhin sehr günstig bleiben wird. Hat das eine Implikation auf die Aktienauswahl bei Ihnen und ja, müssen Sie weniger restriktiv sein, als Sie es vielleicht in der Vergangenheit waren?
Ich würde eher das Gegenteil sagen. Man sollte dadurch, weil natürlich durch die niedrigen Zinsen und niedrigen Kapitalkosten, natürlich auch die verschiedenen innerhalb der Märkte auch Werte oft gestiegen sind, die eigentlich, wo man eher ehrlich gesagt sich fragen kann, warum die Kurse dieser Werte gestiegen sind. Und ich glaube, man muss vielleicht sogar noch selektiver vorgehen. Für uns ist Bilanzqualität immer extrem wichtig. Aber auch wieder, tut mir leid, wenn ich immer wieder darauf zurückkomme, aber natürlich dadurch, dass wir eben diese qualitativ hochwertigen Unternehmen kaufen, die diese Wettbewerbsvorteile haben. Und der Wettbewerbsvorteil erlaubt diesen Unternehmen ja eigentlich, sich von der Konkurrenz abzusetzen, in dem Sinne, dass normalerweise würde man ja sagen, ein Unternehmen, was so eine hohe Gewinnmarge erzielt, das lockt Konkurrenz an. Die Konkurrenz, wenn die bis da ist, dann führt das dazu, dass die Gewinnmarge wieder fällt. Und unsere Unternehmen haben eben dadurch, dass sie diesen Wettbewerbsvorteil haben, können sich diesem Gesetz, unterliegen sie diesem Gesetz nicht. Sie können dauerhaft höhere Gewinnmargen haben, weil sie höhere Gewinnmargen haben. Erzielen Sie einen höheren Free Cashflow, weil Sie einen höheren Free Cashflow erzielen, können Sie selbst finanzieren, müssen also nicht auf Fremdverschuldung zurückgreifen, verschulden sich also relativ wenig und können daher eine extrem hohe Bilanzqualität ausweisen. Also wenn Sie so wollen, ein positiver Kreislauf. Und das ist, wie gesagt, für uns extrem, extrem wichtig. Also ich glaube, jetzt zu sagen, okay, weil die Zinsen so niedrig sind, kann man sehr, sehr viele Abstriche machen. Muss man weniger selektiv vorgehen, das wäre extrem gefährlich.
Also Fazit für mich wäre, dass man im Grunde genommen sagen kann, ein Modell, das Sie im Grunde genommen seit vielen, vielen Jahren anwenden, hat sich bewährt und letztendlich setzen Sie es in bewährter Manier fort.
Ganz genau, ja.
Gut, Das war ein schönes Schlusswort, Herr Wagner. Nochmal herzlichen Dank nach Luxemburg. Wir liegen auch super in der Zeit. Ich hatte ja anfänglich gesagt, rund 40 Minuten. Wir haben jetzt 11.37 Uhr, also vom Zeitmanagement liegen wir ganz, ganz gut. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche.
Vielen Dank, Herr Schmidt.
Ja, bitte sehr. Gut, ich möchte mich natürlich auch bei den Teilnehmern bedanken. Hier nochmal der Hinweis, Sie finden das Video, dann den Podcast, den wir jetzt mitgeschnitten haben und die mediale Begleitung sowie die Präsentation im Partnercenter von BLI auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen um 11 geht es weiter mit dem Thema Jupiter Gold und Silber Fund. Hier wird uns der Fondsmanager Ned Naylor Leyland eine aktuelle Einschätzung geben, wie es mit Gold und Silber weitergeht. Ich denke, auch hochinteressant. Ja, wenn Sie noch nicht angemeldet sind, dann holen Sie das bitte gerne nach. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.